wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder im neuen Jahr.
Frohes neues Jahr! Das ist super, das neue Jahr hat heute begonnen und der Tag, an dem diese Folge erscheint, ist der 1. Januar, der Neujahrsmorgen. Wir sind in voller Frische heute hier im K2, nein, nicht ganz, aber ungefähr. Jedenfalls, Neujahrsfolge ist eine sehr besondere Folge. Wir hatten letzte Woche die Weihnachtsfolge, heute die Neujahrsfolge.
Ja, und begrüßen unser Publikum natürlich auch dazu. Wir sind weiterhin Christine Eichhorn und
Toni Bernhardt und wir wünschen unserem Publikum auch ein frohes neues Jahr und freuen uns, dass wir gemeinsam nun schon ins zweite Jahr dieses Podcasts gehen können.
Ja, Wahnsinn, 2026.
2026.
Ja, was haben wir uns denn heute vorgenommen, Toni?
Heute, ja, ich würde sagen, gemütliche Inhalte. Am Neujahrsmorgen mag man sich nicht überstrapazieren intellektuell. Wir könnten diese Folge überschreiben als Heimatfolge. Also es geht eigentlich um eine Debatte um den Begriff Heimat. Johannes R. Becher hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Schöne deutsche Heimat«. Darüber werden wir heute ausführlich sprechen. Was ist Heimat? Was ist Heimat zu welchem Zeitpunkt für Becher im zeitlichen Kontext? Und Heimat heißt, dass sehr oft von konkreten Orten die Rede ist, die wohl Heimat definieren. Also es scheint so zu sein, dass Heimat nicht vorstellbar ist ohne Bindung an Orte. Und wie wir sehen werden, ist das bei Becher erstaunlicherweise und überraschenderweise schwerpunktmäßig Bayern, Baden-Württemberg, Urach, München.
Ja, also wir haben uns ja schon, das ist uns ja schon aufgefallen, als wir uns mit Im Exil-Gedichten stärker beschäftigt haben, ne, dass Becher dann so eine Heimatbegeisterung entwickelt, die ja auch damit zusammenhängt mit der Vertreibung aus Deutschland oder dem Weggang, ne, im Exil und dann irgendwie 12 Jahre die Heimat nicht greifbar zu haben. Ne, das ist natürlich ein Kontext und wir sind aber jetzt in den 50er Jahren und da ist Heimat nochmal, also Becher setzt das fort, aber es ist nochmal eine andere, es kriegt eine andere Note. Du hast das ja schon ein bisschen angedeutet. Jetzt ist ja, kommt ja auch noch dazu, dass sich zwei deutsche Staaten gebildet haben. Becher ist in dem einen dann Minister. Und insofern blickt er auch auf eine Heimat zurück, die für ihn ja nicht ohne weiteres zugänglich ist. Also es gibt noch keine Mauer, also insofern kann er da natürlich rüberfahren. Aber die Heimat, in der er aufgewachsen ist, die befindet sich natürlich plötzlich in einem anderen Staat. Und ich glaube, auch das hat sicher Gründe oder hat sicher damit zu tun, dass diese Regionen so viel stärker vorkommen, als jetzt die, in denen sich in der DDR befinden.
Ja, das muss man sich immer, glaube ich, vor Augen halten, wie viele politische Systeme, wie viele Staaten Becher durchläuft. Er blickt hier eigentlich auf ein Land, das es nicht mehr gibt, auf das Deutsche Reich. Er ist in München aufgewachsen, in den Nullerjahren, Zehnerjahren. Er hat die Weimarer Republik erlebt, er hat den Nationalsozialismus erlebt, er hat Exil erlebt, er hat dann die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, etabliert sich politisch und kulturpolitisch als Kulturminister in der DDR und blickt nun auf eine Heimat, die es nicht mehr gibt.
Ja, genau. Also das müssen wir uns jetzt im Einzelnen mal anschauen. Und der Anlass, es gibt ja ganz viele so Gedichte zu einzelnen Regionen, das haben wir oft auch schon gestreift in der Vergangenheit. Aber unser eigentlicher Anlass ist, dass es in den 50er Jahren einen Band gibt, Schöne deutsche Heimat, den Becher zusammengestellt hat, in einer ersten Fassung 1952, ne? Genau. Und eine, dann gibt es noch einen mit Bildern, so eine Art Prunkband aus dem Jahr 56.
Ja, die beiden Ausgaben sind total spannend, auch nebeneinander zu legen. Wir haben sie hier auf dem Tisch vor uns liegen. 52, ein recht schmaler Band, dann 1956 ein Prunkband in zweifarbigem Druck, sehr große, schöne Lettern in Blau, die Initialletter schön gedruckt, großformatig, großformatige Schwarz-Weiß-Bilder, die sind, über die müssen wir noch ein bisschen sprechen, diese Bilder sind einfach so schön und aber so imposant und erzählen ganz bestimmte Dinge. Also man merkt dran einmal eine Leseausgabe und dann eine repräsentative Prunkausgabe. die divergieren auch inhaltlich in der Zusammenstellung. Führt heute vielleicht zu weit, darauf einzugehen, aber dieses Buch Schöne deutsche Heimat 52 bzw. 56 ist ein interessanter, aufschlussreicher Einstieg in diese Frage, was ist Heimat? Was ist Heimat für Becher?
Ja, genau. Dann wollen wir uns diesen Band anschauen, weil Becher ja auch da wieder konzeptionell arbeitet und auch entsprechend wieder eine kleine Einleitung geschrieben hat, in der er erklärt, was er tun möchte.
Und die hören wir uns jetzt zum Einstieg an.
Einleitung. Die vorliegende Sammlung trägt den Titel »Schöne deutsche Heimat«. Vor allem hat mich bei der Zusammenstellung dieser Gedichte der Gedanke bewegt, dass die Schönheit der Heimat preisen zugleich ein wesentlicher Beitrag ist zur Erhaltung des Friedens. Wer die Schönheit seiner Heimat wahrhaft zu innerst fühlt, der kann nicht anders, als all das, was in seinen Kräften steht, zu unternehmen, diese schöne Heimat vor Verderb und Vernichtung zu bewahren. Schöne deutsche Heimat, wir sind dazu aufgerufen, sie wieder zu entdecken und sie uns ganz zu eigen zu machen. Und gerade die Dichtung sollte in diesem Sinne eine Heimat der schönen deutschen Heimat sein. Wir verfügen in unserer Dichtung über einen reichen Schatz von Naturschilderungen, allerdings meist allgemeiner Art, während jene Heimatdichtung, wie wir sie vorbildlich in Hölderlins Stromgedichten, in Goethes Ilmenau und in Heines Harzreise vorfinden, noch nicht zur vollen Ausbildung gelangt ist. Und fragen wir, wenn wir in Gedanken die Werke unserer Dichter durchstreifen, welchem Land, welcher Stadt hat der oder jener in seinen Werken ein bleibendes Denkmal gesetzt, so wird uns auf diese Frage nur selten eine Antwort zuteil, die in der konkreten Bestimmtheit des Gegenständlichen uns das Heimatliche als landschaftlichen Charakter und als geschichtlichen Verlauf offenbart. Jeden Dichter aber sollte es leidenschaftlich danach verlangen, seine Heimat, seine Geburtsstadt, die Gegenden und Städte, die ihm lieb und teuer geworden sind, in sein Gedicht mit eingehen zu lassen und ihnen für das, was sie ihm an Guten und Schönen gespendet haben, Lob und Dank zu sagen. Die Sammlung »Schöne deutsche Heimat« sagt Lob und Dank, Deutschland meinem Vaterland. Einen geringen Teil des Dankes nur kann ich damit abtragen, denn diese Sammlung muss sich naturgemäß beschränken und sie beschränkt sich auf einen Teil der Schönheit meines Vaterlands, auf die Schönheit der Natur vor allem. Aber ich weiß wohl, und in anderen Gedichten habe ich davon Zeugnis abgelegt, dass die Schönheit der Natur nicht die einzige Schönheit ist, die ein Land aufzuweisen hat. Denn mit der Schönheit verhält es sich wie mit der Wahrheit, von der keines ihrer Teile nicht trunken ist. Das Wesen der Schönheit ist Harmonie und so drängt es sie, alles und jedes in einer sich einander ergänzenden und sich bereichernden Ordnung einzufügen. Zu der ganzen Schönheit eines Landes gehört auch eine schöne Geschichte, gehören schöne Menschen, gehört ein allgemeines, schönes menschliches Bemühen, gehören die Schönheit der Kunst und die Schönheit der Sprache, gehört eine schöne menschliche Ordnung. Also nochmals, nur von einem Teil der Schönheit Deutschlands ist die Rede. Und nochmals, denn was ist Dank? Ein stetes daran denken, dass wir beschenkt, Geschenktes weiterschenken.
Ja, Schönheit spielt eine wichtige Rolle. Schönheit der Landschaft, Schönheit der Sprache, Heimatgedichte setzen ein literarisches Denkmal. Das, glaube ich, ist eine wichtige Formel. Orten, Landschaften, Städten ein Denkmal setzen. Das scheint ein wichtiger dichterischer Anspruch zu sein.
Ja, ich finde es interessant, dass Becher hier eben auch sagt, dass er ja über die Heimat schreibt, aber eben nur eine Dimension dieser Heimat und ihrer Schönheit betrachtet, nämlich die Naturschönheit. Das ist einerseits vom Kontext her, finde ich, interessant, weil dieser erste Band von 52, der hat ja diesen Vermerk herausgegeben vom Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, wo Becher der Vorsitzende war, Sektion Natur- und Heimatfreunde. Also das finde ich interessant, weil es in so einem Kontext steht, ja, wir wollen jetzt natürlich das Deutschland wieder demokratisch neu aufbauen und die Kultur wieder vom Faschismus reinigen. Und dann gibt es eben eine Sektion, die sich mit der Natur und mit der Heimat beschäftigt. Und das ist sozusagen auch irgendwie das Leitmotiv hier. Hier geht es jetzt darum, was ist eigentlich so schön in unserer deutschen Natur?
Mhm. Es ist spannend, dieser politisierende Aspekt des Schönheitsbegriffs und auch des Landschaftsbegriffs.
Ja, genau, weil der ja doch auch einiges ausblendet. Also nicht nur die Dinge, die Becher jetzt hier aufzählt, sondern man muss ja auch sehen, dass die Landschaft in den 50er Jahren in Deutschland ja durchaus auch noch von den Kriegszerstörungen geprägt ist, ne? Und das heißt, was er hier natürlich damit in den Fokus rückt, sind nicht zerstörte Landschaften, nämlich ländliche Gegenden, kleinere Orte, wo man einfach tatsächlich diese Kriegsschäden gar nicht sehen kann, die Becher ja an anderer Stelle sehr wohl thematisiert.
Ja, eine gewisse Romantisierung, Idealisierung spielt auch eine Rolle. Das, glaube ich, fällt besonders bei den Bildern auf. Eben der Blick über München zeigt eine komplett unzerstörte Innenstadt. Die Naturlandschaften, die abgebildet sind, die könnten auch aus den 20er Jahren sein, die könnten sogar aus dem späten 19. Jahrhundert sein. So eine ländliche, nostalgische Naturverbundenheit wird da irgendwie suggeriert. Heuschober, Höfe, Bäume, Wiesen, Wälder, also durchaus fast noch romantisch. Das könnte fast ein Stich sein, diese Bilder, die diesen Texten beigegeben sind. Also sie verweisen auf etwas Gewesenes eigentlich in gewisser Hinsicht. Und sie idealisieren ein Bild, das ein vertrautes ist und vielleicht 50 oder 100 Jahre alt ist.
Ja, es ist so der Anspruch des Zeitlosen, ne? Also das ist eben die deutsche Landschaft, so sieht die aus, da gibt es eben Berge und Hügel und nach oben hin wird es flacher, ne? Im Vergleich eben zu anderen Landschaften auf der Welt, wo es eben Wüsten gibt zum Beispiel. Also wenn man es auf dieses Basale runterbricht, ne? Das ist, glaube ich, der Punkt, das ist das Heimatliche, die Natur hat eine bestimmte Gestalt und damit sind wir aufgewachsen, damit sind wir vertraut, so, an das dockt er, glaube ich, an.
Ja, mich erinnert das ein bisschen auch an die frühen Raumtheorien und Landschaftstheorien von Josef Nadler, wo eben aus der Morphologie der Landschaft ein Impact auf kulturelle Disposition hergeleitet werden kann. Das scheint hier ein bisschen mitzuschwingen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also das sind so die Ideen und ich glaube, da ist Becher ja auch nur wirklich nicht alleine in den 50er Jahren. Das ist ja auch die Hochzeit dann des westdeutschen Heimatfilms, ne? Wenn man an Romy Schneider denkt und an all diese Sachen, die da entstehen. Also dieses Feiern der Heimat, der Trachten, das hat eine gewisse Prominenz oder eine gewisse, ist sehr beliebt in dieser Zeit und wo man dann einfach irgendwie das, was vorher war, was das Deutsche auch bedeutet, das lässt man dann mal so, das verschiebt man dann so weg, ne, und konzentriert sich auf was anderes, greift also sozusagen auf eine Tradition vorher wieder zurück, ne, und deswegen auch dieses Romantische, deswegen wirkt das so aus der Zeit gefallen. Ich glaube wirklich, das ist der Punkt, einfach das, was kurz vorher war, ignorieren und dann wieder zurückgreifen auf eine ältere Tradition des 19. Jahrhunderts.
Ja, und mir kommt auch dieser Band, gerade wenn man die Bilder anschaut, 59, Schöne deutsche Heimat, dieser Band könnte auch in der BRD erschienen sein oder in Österreich oder in der Schweiz. Die Bilder würden genau gleich aussehen. Es wäre die gleiche Bildästhetik, eben man blickt auf etwas Intaktes, Gewesenes zurück und auf den ersten Blick sind eigentlich keine Fokussierungen auf DDR sichtbar.
Nee, überhaupt nicht. Also ganz anders als in Gedichten wie dieser Lieddichtung aus der Zeit, Volk ist eigen oder so, wo es ja ganz klar DDR und sozialistischer Kontext ist. Hier, das ist so abstrakt und es sind ja auch ganz viele westdeutsche Orte. Also wenn man es jetzt nicht wüsste und nicht die Becherspezifika erkennen würde im Detail, wäre das nicht auf den ersten Blick sichtbar.
Nein, eben und spannend ja auch eben, Becher kommt auch in bayerischen Schulbüchern vor. Gerade mit diesen Heimatgedichten. Also man findet den mitunter eingestreut als Heimatdichter und die Landschaftsgedichte sind kompatibel sogar mit bayerischer Schulordnung dieser Zeit.
Ja, ist interessant, weil da ist ja auch nichts ideologisch Problematisches drin, also zumindest nicht auf dieser Ebene. Ne,
er schreibt nur über Landschaft, das ist ganz unverfänglich.
Genau. Ja, wollen wir uns mal ein paar Gedichte anschauen, die wir da drin finden?
Ja, dann fangen wir an mit ein paar Überblicksgedichten, die so einen Eindruck geben, wie diese Heimatgedichte klingen.
Meiner Heimat Schönheit. Soll ich meiner Heimat Schönheit preisen, wird mir bang. Wie viele Leben lang müsste ich in tausendfachen Weisen preisen dich, ein ewiger Gesang. Niemals würde sich ein Lied vollenden, das dich preisen soll, mein Bodensee. Viel zu frühe muss mein Lied ich enden, und die Berge winken schon ade. Wilder Kaiser und ihr hohen Tauern, euch zu preisen fand ich nicht die Zeit, und ich kann nur eine Zeit betrauern, die euch nicht die besten Lieder weiht. Schwabenland, oh, möchte mir gelingen, dir zu danken noch ein letztes Mal und in einem Liede Dank zu singen, Kloster Beuron und dem Donautal. Wie viel Gutes hab ich zu verdanken, München dir, und denk ich immer dein, soll in einem hohen Lied auch Franken und der Main mir unvergessen sein. Und es fließt in meinem Herz die Saale, und es rauscht in meinem Herz das Meer, dass ich ihre Schönheit wieder strahle. Eure Schönheit macht das Herz mir schwer. Und wie soll ich euch, ihr sanften Wiesen, deren Sanftmut mir das Herz beschwert, und wie soll ich aller Flüsse fließen, fassen in ein Lied, das ewig währt? Blaut der Sommerhimmel nicht noch blauer, dass durchblaut von ihm mein Lied ihn schaut? Und mir anvertraut, der Dome Dauer baut sich auf und wird zum Glockenlaut. Da und dort, wohin den Blick ich wende, wartet meiner allerorts ein Ort und erwartet, dass ich ihn vollende, und so wartet er auf Klang und Wort. Und es melden sich viel schöne Dinge, und ein jeder sieht mich an und fleht, du sei unser Lied und singe, singe, mache unser Schweigen, du berät. Alle Wesen schauen mich an und neigen sich mir zu, und in mir wächst ein Leid, denn ihr klagt mich an mit eurem Schweigen, dass ihr nicht zum Lied geworden seid. Soll ich meiner Heimat Schönheit preisen, wird mir bang. Wie viele Leben lang müsste ich in tausendfachen Weisen preisen dich, ein ewiger Gesang.
Odenwald, Harz und Allgäu. Odenwald, Harz und Allgäu, Weser, Bergland und Franken, Spessart, Naumburger Dom, Märkische Kiefern und Rhein. Nenne ich die Namen, so wird mir schwer, sie nicht alle zu preisen. Zählte ich alle sie auf, käm doch zu Ende ich nie. Alle die Städte und Dörfer und Inseln und kraftvollen Ströme, alle die waldvollen Höhen, alle die Felsen gezackt, alle die Täler geschlängelt, durchrieselt von heimlichen Quellen. Sie zu erkunden, es blieb nicht mehr an Zeit mehr genug. Darum rufe ich euch an, dass uns in die Ferne auch duftet, fließt und grünt und erglänzt euer unsterbliches Bild. Unser seid ihr, seid schön, und ihr werdet noch schöner durch uns sein. Unser seid ihr und frei, frei sein wollt ihr durch uns. Trauer und Feuer das Wort, wir sind die Vermittler und Künder, haben die Seele des Volks tief in der Sprache bewahrt. In den Gesängen der Nachwelt wird man uns nennen und preisen, Deutschlands Stärke und Stolz, Deutschlands Erwachen und Ruhm. An diesen Orten. Ich nenne Orte, weiß nicht, ob sie euch etwas bedeuten, Orte, die mit mir verbunden sind. Doch seid verbunden ihr mit mir, besucht Plan Eck, Maria Eich. Sitzt dort mit mir zusammen auf den Bänken im Wirtshausgarten und die Blechmusik lässt uns nur lauter schöne Dinge denken. Dort saß ich oft, die Zeit liegt weit zurück. Ich weiß bestimmt, auch Wasserburg am Inn wird euch gefallen und der Bodensee erfreut euch bei Kressbronn. Es spiegeln drin die Berge sich, die Gipfel weiß von Schnee. So könnte ich euch noch viele Orte nennen. An diesen Orten erst lernt ihr mich kennen.
Die Gedichte sind irre eigentlich. Die sind einerseits, würde ich sagen, totaler Kitsch, andererseits auch wieder literaturtheoretisch interessant. Ganz besonders interessant finde ich dieses zweite Gedicht, das erst einmal Ortsnamen beschwört. Und da, finde ich, geschieht in Literatur immer sehr viel, wenn Ortsnamen anklingen. Das sind singuläre Orte, die individualisierbar sind, die haben einen Namen. Diesen Ort gibt es nur ein einziges Mal, Plan Eck, wo immer das ist, aber es ist ein ausgezeichneter Ort auf der Erdkugel. Also diese Orte entfalten durch die Namensnennung in Literatur etwas Magisches, etwas Beschwörendes. Spannend ist ja auch dieser Anspruch, oh Orte, ihr seid so schön und werdet noch schöner durch uns, wörtlich. Meinen, glaube ich, tut Becher natürlich durch mich. Also ich mache euch durch meine Dichtung noch schöner. Und bei den Reimen, da kalauert er eigentlich schon heftig.
Ja, also einerseits ist das irgendwie ja sehr Brentano-mäßig, ne, mit dem Blau und was da alles so kommt. Also das kann man da erkennen, aber ja, du hast schon recht, es geht so, es ist so stark, dass man sich fragt, ob es nicht schon wieder ins Ironische kippt. Was ja wieder ein sehr romantisches Motiv im Sinne Schlegels wäre, weil sich die Dichtung dann durch ihre Übertriebenheit selber aufhebt. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich Bechers Intention ist an der Stelle. Ich würde ihm ja durchaus zutrauen, dass er das hier alles ernst meint, aber auf der Oberfläche hat es diesen Effekt.
Ja, das ist spannend, weil ich dachte wirklich, er meint das ernst, aber ich fange jetzt auch an, ein bisschen zu zweifeln. Ich glaube, man darf die Frage stellen, glaubt er denn das wirklich? Meint er es denn so? Da wäre man fast bei Heine. Also es changiert zwischen totalem Pathos und Karikatur. Und daraus, ja, und wir sind immerhin im fortgeschrittenen 20. Jahrhundert, also solche Gedichte in den 50er Jahren, ja.
Ja, also ich würde jetzt auch eher dazu tendieren, zu sagen, nee, das meint er ernst, aber vor dem Hintergrund seines letzten Romans, auf den wir ja auch noch eingehen werden, der tatsächlich ironisch mit genau diesen romantischen Erzählweisen arbeitet, ist es
wieder
ihm,
anders meinst
ja,
du?
Ja, ist es ihm ja auch zuzutrauen, also es ist nicht so, dass er das nicht kennt und es ist nicht so, dass er es nicht kann.
Ja.
Also ausschließen würde ich es nicht. So, aber ja, interessant, ich finde dieses erste Gedicht, das ist ja eigentlich so eine Poetologie auch wieder, ne, meiner Heimatschönheit, wo er ja sagt, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Also ich will diese ganzen Orte besingen und wenn ich kann die gar nicht alle aufzählen, ne, das werden so viele, das ist irgendwie meine Aufgabe. Und die Orte oder diese schönen Gegenden, die rufen mich geradezu, dass ich sie bedichten soll. Also das finde ich eine sehr interessante Konstellation, also durch die Landschaft zu gehen, zu sagen, ah, da ist auch noch ein Ort, über den ich noch nichts gedichtet habe. Und der Ort, der erwartet das geradezu von mir. Das heißt ja dann so mit eurem Schweigen fordert ihr mich dazu auf, euch zu bedichten und es weckt Leid in mir, solange ich es noch nicht getan habe. Was ja doch eine sehr interessante Selbstverortung ist als Dichter.
Ja.
Also ich muss alle abdecken.
Weil sie es erwarten. Die Orte erwarten, dass ich sie bedichte. Dann schauen wir mal, mit welchen Orten es weitergeht. Das nächste Gedicht, das wir vorbereitet haben, ist ein sehr langes. Es heißt An München. Und das geht so.
An München. Was hat dich wiederum heraufbeschworen? Erinnerung, o tausend Wunderstadt! Als würd ich ewig in dir fortgeboren, blieb ich in dir, die mich geboren hat. Die Mutter trug mich unter den Arkaden und sah mit mir die schönen Bilder an. Am Stachus stand ich vor dem Zauberladen, lief um die Wette mit der Pferdebahn. Um Propyläen tollten unsere Spiele, der Fußball rollte zum Odeonsplatz. Der unterirdischen Gänge gab es viele und manchen unentdeckten Märchenschatz. Ins Freie flüchtend vor des Lehrers Tücke, es folgte mir der Stock in seiner Hand, dort stand ich auf der Bogenhauser Brücke und ließ den Blick nicht von der Berge Rand. So stand ich sinnend eine ganze Weile, bis mich das Abendläuten heimwärts trieb, und in mir barg ich manche lichte Zeile, die ich an meine fernen Berge schrieb. O, durch wie viele Jahre muss ich schauen, dass ich noch immer Ausschau halten muss. Wir gingen schweigend durch die Isarauen, ich wartete auf dich nach Ladenschluss. Das Ufer aber war in diesem Jahre von trüben Fluten weithin überschwemmt, wie Asta Nielsen trugst du kurz die Haare, nach vorn in die kleine Stirn gekämmt. Wie ging ich oft, dass ich mich selbst vergesse, nachts durch die Straßen, stand im Dunkel da und wartete. Worauf? Die Weihnachtsmesse besuchte ich in der Basilika. In goldenen Helmen schritten die Hatschiere, noch gab es die Fronleichnamsprozession. Die Stadt durchzogen kniende Spaliere und jedes zehnte Jahr ward Gottes Sohn in Oberammergau ans Kreuz geschlagen. Noch grünt der Lauben heimliches Versteck, noch gab es viel an hohen Feiertagen mit Wohlgeruch von Kuchen und Gebäck. Ich sank von ungeheuren Weltenweiten, darin sich jede Menschenspur verlor. Im Spiegelsaale der vier Jahreszeiten stand ich im Smoking, trug Gedichte vor. Was soll ich die vergangenen Stunden zählen? Es tönt heran wie Trauermelodie. Auch dich besuche ich wie an aller Seelen, versunkene Städte, Café Stephanie. O Wendeltreppe, Speicher, Spinneweben. Ich sah bis an den Kleinhessloher See. Hoch über allen Dächern konnte ich schweben, in Schwabing, oben in dem Atelier. Da eilten früh die guten Zeitungsfrauen und Milch und Brötchen standen vor der Tür. Wir aber ahnten, um uns wächst ein Grauen und eines Tages, noch aber träumten wir. Verbrüdernd uns mit allen Lebewesen und uns verschwörend wieder Gott und Staat, drohten wir schrecklich in gereimten Thesen und wie ein feuerspeiendes Plakat, in rotem Sweater, gleichend den Apachen und langem um den Hals geschlungenem Schal. Verzweiflung trieb aus uns ein tolles Lachen, so hausten wir in unserem Nachtlokal. Wo seid ihr hin, ihr Lieben, ihr Gefährten? Seid ihr verstreut in alle Welt hinaus? Geht ihr umher mit Bäuchen und mit Bärten? Sitzt ihr am Stammtisch in dem Hofbräuhaus? Ihr, die ihr zogt mit Sträußen an Gewehren vorüber damals an dem Luitpoldpark? O, immer sollt ihr in uns wiederkehren. Wo seid ihr hin? Liegt ihr bei Langemark? O Stadt bewegt vom Saitenspiel der Zither und wie erbaut für einen Feiertag. O Stadt der unerwarteten Gewitter mit Wolkenbrüchen und mit Hagelschlag. O Stadt der abendlichen Bittgesänge, vom Untergang der Sonne überstrahlt, o Stadt der Bogen und der Säulengänge, all deine Bilder sind mir eingemalt. Du Stadt der vielen müßigen Beschauer, aus einer fremden Welt herbeigeeilt, in dir, o Stadt, war Süden, Sinn und Dauer, verschwenderisch an alle ausgeteilt. Du lehrtest mich, o Stadt, das Glück des Lachens, wie oft habe ich mich selber ausgelacht. Du zeigtest mir St. Michael, des Drachens gewaltigen Töter in der Drachenschlacht. All deine Klänge hast du mir verliehen, dein Stadtbild hat sich fest mir eingeprägt. Mit dir bin ich verdorben und gediehen, ich wiege das, was dein Gewicht beträgt. Dich hege ich in mir bald 5 Jahrzehnte, und meine Kraft entstammt aus deinem Reich. Wenn ich mich dir auch längst entwachsen wähnte, du bliebst mein Urbild, dienst mir als Vergleich. Die Hälfte nennt ihr nur von meinem Namen, fügt nicht auch hinzu, geboren in. Und in den Dichtern, die uns überkamen, tret ich in deinem, meinem Namen hin. Mit ihren Stürmen, die sich mächtig breiten und ziehen in den Straßen ab und auf, und mit dem Ruf in hohe Einsamkeiten bestimmen die Gebirge deinen Lauf. Mit bunten Fahnen und Willkommenkränzen und einem dunkelblauen Himmelsplan, darunter festlich deine Plätze glänzen, hat sich der Süden in dir aufgetan. So wuchs ich auf und wurde deinesgleichen. Gewitter wölbten über mir sich schwer. Du gabst mir deinen Wohllaut mit, den Weichen, und eine Härte von den Bergen her. Und feiern einst wir unser Auferstehen, dann sei es, dass ein Sommerhimmel blaut, und wenn zur Orgel wir im Tanz uns drehen, erschall dazu der Jodler Jubellaut. Ich sehe dich, wenn ich zurück mich wende, ich sehe dich vor mir, halt im Sehen nicht in. Du bist der Anfang und du bist das Ende, in meinem Ende ist der Anbeginn. So soll ein jeder unserer Dichter preisen die Stadt, die seine ist. In edlem Streit wetteifern alle Städte und beweisen in diesem Wettstreit ihre Werdezeit. Und jede Stadt wird, um sich neu zu gründen, den ehren, der sie hoch und teuer nennt, um aus der Ferne deinen Ruhm zu künden, schuf ich dir München, dieses Monument.
Also da müsste man jetzt wieder anstoßen, müsste man wieder einen Tusch erklingen lassen. Es ist ein Hymnus auf München.
Ja, definitiv, definitiv. Und gerade am Ende wieder mit dieser ganz klaren Ansage, warum mache ich das? Weil ich daher komme und damit ist es meine Aufgabe. Und andere Dichter besingen eben auch die Städte, aus denen sie kommen. Und dann finde ich ganz schön diesen Wettstreitsgedanken. Also jeder Dichter bedichtet seine Heimatstadt und dann treten die so miteinander in Wettstreit, welcher denn jetzt am besten seine Heimat besungen hat.
Dieses Gedicht auf München könnte man lesen als eine interessante Folie, um Abschied zu kommentieren oder auch um wieder anders zu kommentieren, also die beiden großen Romane. Es ist sehr stark autobiografisch wahrscheinlich. Es fügt sich sehr gut in dieses Konzept des Heimatbegriffs bei ihm und in dieser Zeit. Und und das muss man ja auch sich immer wieder vor Augen führen, er sitzt in Berlin, DDR, und schreibt über München.
Aus der Ferne, wie es im Text ja auch heißt.
Aus der Ferne, genau. Und er dichtet grenzüberschreitend.
Mhm. Genau. Ja, ich denke noch darüber nach, ob es wirklich zu seinem Konzept passt, weil geht es hier wirklich um die Schönheit der Landschaft, um die Schönheit von München? Nee, eigentlich nicht, sondern dieser Text ist jetzt wirklich sehr autobiografisch, wo er ja schildert, ne? Also die Mutter hat mich dahin getragen und dann ist der Fußball über den Odeonsplatz gerollt, ja, und dann haben wir dort im Café unsere Gedichte vorgetragen. Und also das, da geht es doch eigentlich nicht darum, ach ja, die Frauenkirche ist so schön und da ist der englische Garten. Das würde man ja eigentlich viel mehr erwarten, wenn ich jetzt so über dieses Konzept nachdenke, das wir eben gehört haben.
Hm. Ja, dann wird wahrscheinlich der autobiografische Aspekt überwiegen und es wäre wahrscheinlich überspannt, wenn man sagen würde, in diesem Gedicht zeigt sich sehr deutlich die Idee und der Anspruch eines geeinten Deutschland.
Ja, ja. Ich meine, es ist ohnehin ja auch wieder ein Meta-Gedicht, weil Becher halt das Dichten auf München wieder reflektiert. Er dichtet eben nicht nur einen Hymnus auf München, sondern er sagt uns gleichzeitig noch, warum er das macht und dass er es tut. Also das sind ja auch so Sachen, die auch immer wieder auffallen, dass er es nicht einfach nur macht, sondern immer so ein Meta-Kommentar mit dazu geliefert wird.
Dann machen wir weiter mit weiteren bayerischen Gedichten. Die heißen Oberbayerische Hochebene, Schäfflertanz und Dinkelsbühl.
Oberbayerische Hochebene, Kornfelder. Und ganz hinten an dem Rand ziehen Pappeln hin, dort wo die Straße schleift, die Ebene aufwärts. Aus dem Walde greift ein Mast heraus, Draht schwingt ins Land. Dies alles menschenleer und unnahbar. Die Wolken drin, die Berge sich verstecken, schon donnernd. Kläglich läutet die Gefahr ein Kirchlein ein. Die Pappelreihen schrecken im Windstoß auf, schräg hingestreift vom schweren Gewölk. Die Straße wird gehoben in Säulen Staubs. Und plötzlich Stille wieder. Dann rauscht's im Raum, wie weggewischt die Ähren. Die Blitze hängen schon in Bündeln oben. Der Mond winkt noch. Da schlägt der Hagel nieder. Der Schäfflertanz. Ein in München alle 7 Jahre stattfindender feierlicher Aufzug der Böttcher zum Angedenken an die Seuche von 1517. Als an der Pest die Stadt da niederlag, in Särgen schien die Stadt dahin zu schwinden und selbst der Frauenkirche Glockenschlag verstummte, denn kein Glöckner war zu finden, der stark genug die schweren Seile zog, da taten sich die Meister und Gesellen der Schäfflerzunft zusammen. Man erwog und meinte, die Gemüter aufzuhellen, tät jetzt vor allem Not. So zogen sie in schönem Wams und mit erhobenen Kränzen vors Rathaus hin auf den Marienplatz. Sie zeigten sich in wunderlichen Tänzen und alles pfiff und sang die Melodie. Sie kamen ihrer Stadt wie zum Entsatz. Dinkelsbühl. Du, meine Herkunft, Stadt, in der vor Zeiten die Väter lebten, Reichsstadt Dinkelsbühl. Ich sehe dich von Ferne mich begleiten, mein Giebeldach, mein Dom, mein Marktgewühl. Mit dir ward ich erbaut, mit dir zerstört, du Stadt voll Krieg, du Stadt voll Pest und Pocken. Welch Aberglaube hat dich nicht betört, schwermütig dunkel hallen deine Glocken. Du, meiner Herkunft Stadt, wie ich zerschunden, du Stadt des Leids, verworfen und verdammt, ich kenn mein Leid und weiß, woher es stammt. Und wenn, zu seiner Herkunft heimgefunden, dies Leid sich wieder meldet mit Gewalt, so ist es tief, es ist jahrhundertalt.
Das ist leichte Kost am Neujahrsmorgen.
Ja, wie man es nimmt, ne? Also gerade dieses letzte Gedicht habe ich gedacht, über Dinkelsbühl ist interessant, weil er ja gerade da nicht diese unzerstörte Heimat oder Landschaft besingt, sondern gerade über immer wieder Zerstörung, wo man an den Zweiten Weltkrieg denken kann, aber eben auch an jahrhundertealte Zerstörung. Es hat immer wieder Kriege gegeben. Also finde ich interessant, dass das Zerstören jetzt hier eine historische Dimension bekommt.
Mhm. Ja, interessant ja auch, dass der Schäffler-Tanz, das finde ich so historisch interessant, der findet alle 7 Jahre statt in München, zufällig jetzt bald, Januar bis Februar 2026 sind wieder, ist wieder ein Zyklus von 7 Jahren herum.
Also nichts wie hin.
Nichts wie hin, auf nach München zum Schäffler-Tanz in den nächsten Wochen. Da kann man ihn anschauen, eben die Fassmacher eben feiern da immer ein Bestende und da ist ein ganz bestimmter ritualisierter Brauchtumstanz, der dort eben dann öffentlich vorgeführt wird und auf das nimmt Becher hier Bezug.
Ja, das ist interessant und ich meine, das sind sehr unterschiedliche Gedichte. Ne? Die Bayerische Hochebene ist natürlich dagegen wirklich so ein Landschaftsgedicht und das wird auch begleitet von einer Fotografie, wo man halt hier so ein Alpenpanorama sehen kann, also die hohen Berge und dann sind so ein paar Bäume und ein paar Häuser und dann fährt ein Auto hier so eine sehr geschlungene Straße nach oben. Also das ist wieder die Idylle. Also ich finde, das ist durchaus vielseitig, was wir hier haben.
Ja, es ist vielseitig, genau, du hast recht, ich muss... Bin vielleicht heute noch ein bisschen im Neujahrsnebel. Genau, vielleicht so leichte Kost ist es gar nicht, wie ich eingangs meinte. Nee, sie demonstrieren Facettenreichtum eigentlich, diese drei Gedichte.
Ja, ja, und der geht über das hinaus, was er in der Einleitung sagt, womit er sich eigentlich beschäftigen will, weil er eben dann doch aufs Biografische zurückgreift, auf die Geschichte der Orte zum Teil zumindest. Also das finde ich durchaus interessant, wenn man sie sich dann im Einzelnen anschaut. Warum er jetzt gerade Dinkelsbühl übrigens herausgreift, ist mir schleierhaft, weil das noch nie irgendwo bei Becher aufgetaucht ist bisher. Ja, also wir hatten München, wir haben natürlich Durlach, wo die Mutterfamilie herkommt. Dinkelsbühl muss ja dann mit der väterlichen Linie zusammenhängen, wobei der auch erstmal in Bayreuth war, sein Großvater. Also das ist eine sehr interessante Sache. Da frage ich mich ein bisschen, wo das auf einmal herkommt, weil es nirgendwo anders thematisiert wird.
Reichsstadt Dinkelsbühl. Eben, das ist so wie, klingt fast ein bisschen wie Loriot, irgendwo irgendetwas Halberstadt mit Goethe-Bezug im Papa Ante Portas. Also ein bisschen ähnlich. Dinkelsbühl, oh du großes Dinkelsbühl. Also ein bisschen lustig ist es schon auch. Aber ja, es kommt hier ein Ort zum Tragen, der noch schöner wird durch das Gedicht. Mhm. Das ist so vielleicht eine schöne Demonstration, wie vergleichsweise unbedeutende oder normal bedeutende Orte, die natürlich immer ihre Geschichte haben, eben hier den Anspruch erfüllen, den Dichter herbeizurufen. Er schreibt ein Gedicht und dadurch wird der Ort noch schöner. Mhm. Dann bleiben wir weiter
im Süden.
Dann bleiben wir weiter im Süden und jetzt kommen wir plötzlich auf Urach zu sprechen in Baden-Württemberg. Heute Bad Urach, Kurort Bad Urach. Wir werden ganz bestimmt noch einmal eine ausführliche Sendung über diesen Themenkomplex machen. Das ist sehr spannend, so wie ich das bislang verstanden habe. Geht es darum, Becher verbringt dort eine lange Zeit in lebensreformerischen kommunistischen Kreisen. Eine sehr prägende Zeit für ihn und auf diese nimmt er Bezug in diesen Urach-Gedichten. Es gibt mehrere davon.
Die Heimat. Als ich aus Deutschland ging, nahm ich mit mir ein Bild. Oft sucht mein Auge jetzt festzuhalten sich dort, wo inmitten der Hügel Urach liegt. Schwebendes Blau, darin schmilzt einer Glocke Ton und ich begegne mir, liege träumend am Rand, sanft sich neigender Straße, heimatlos. Nachts, wenn das Kreuzchen ruft oder der volle Mond streut seinen weißen Glanz auf die Wälder herab, in den Felsen die Quellen werden laut. Schweigen wir tief und weit horcht in die Zeit hinaus unser hellhörend Ohr, lauscht dem Völkergesang, Kämpfe meldet er, Helden sagenhaft. Stille. Die Toten ehrt, ihrer gedenkt, die uns Heimat und Glück beschert. Spät erst kehren wir heim, wo inmitten der Hügel Urach liegt. Urach. Weiß nicht warum, wenn ich an dich muss denken, so fängt die Zeit zu dunkeln an und ruht. Die besten Verse möchte ich dir schenken und einfach sagen, du, ich bin dir gut. Ein Städtchen bist du, doch du bist ein Wesen, Ruinen, Hügelgrün, Forellenbach. Du hast mich von der Straße aufgelesen und über mich gewölbt ein warmes Dach. Oh, es ist gut, nackt in der Sonne liegen und träumen, wie das einmal werden wird. Nachts sind wir in die Felsen hochgestiegen und standen da vom Sternenglanz verwirrt. Wir sahen weit mit unserem Aug dem Feuchten. Dort, wo der Schwarzwald lag, war Wetterleuchten.
Urach, da tut sich, glaube ich, eine große Welt auf bei Becher. Was hat's denn mit Urach auf sich?
Das ist eigentlich irritierend, dass das so ist. Also finde ich auch. Also Becher war in den 20er Jahren, du hast es ja schon angedeutet, in Urach. Und da hatte der Karl Reichle einen so einen lebensreformerischen Kreis, den Uracher Kreis. Und der war ihm auch links eher, weil der war auch Matrose beim Matrosenaufstand. Also schon eine ganz interessante Geschichte. Und Becher hat da eben so ein bisschen Zeit verbracht und da so in der Natur so nackt baden und was man da so getan hat. Das ist interessant, wie prägend diese Zeit für ihn aus dem Rückblick ist, weil es ist eigentlich gar nicht so lang und Becher war an so vielen Orten und hat so viele verschiedene Dinge getan. Finde ich interessant, dass bis in die 50er Jahre hinein Urach für ihn so ein Ort wird, der irgendwie die Heimat als Ganze repräsentiert, weil dieses erste Gedicht heißt ja auch einfach Heimat und dann, wenn wir aber lesen, wo ist denn jetzt die Heimat, dann ist das plötzlich Urach und eben nicht München.
Ich glaube, wir müssen mal eine Serie machen, wieder anders, der Johannes Becher Podcast on Tour. Und dann fahren wir nach Urach und gehen dort in die Bäder zum Uracher Wasserfall und so. Also eigentlich, wir sollten einfach mal raus aus dem Büro beim Podcast machen und in die Landschaft fahren und die erkunden, wäre eigentlich lustig.
Ja, genau. Und dann Leute auf der Straße befragen, was wissen Sie über Johannes Becher?
Dass der hier Urach bedichtet hat und so und das gleiche in München auch machen. Und man könnte eine weitläufige Kartografie entwickeln, wenn man sich auf Bechers Spuren in Deutschland und Europa bewegen würde.
Ja, ein Johannes Becher Wanderweg.
Ja, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Ja, ja.
Genau, also ich finde das interessant. Ich meine, inhaltlich geben die Gedichte gar nicht so viel her, aber irgendwie ist das irgendwie so der Ort, der am meisten irgendwie dieses Heimatliche verkörpert. Eben auch die Schönheit der Landschaft jetzt hier, das ist natürlich der Schwarzwald und die Hügel und so. Also da wird nun gerade die landschaftliche Schönheit sehr stark gemacht. Wie gesagt, da ist inhaltlich nicht viel drin, aber irgendwie ist das so ein Ort, um den Becher dann immer wieder kreist. Das ist wirklich, in den 30er Jahren geht das los, da tauchen die ersten Urach-Gedichte auf und dann geht das wirklich bis zum Lebensende. Und er schreibt immer wieder neue. Es gibt auch noch ein ganz langes, wie gesagt, wir müssen da nochmal einen eigenen Themenkomplex machen, wo er auch über so mehrere, ja, weiß nicht, 20 Seiten oder so Urach bedichtet. Also diese Urach-Faszination ist schon interessant.
Ja, durchaus. Wir bleiben weiter im Süden und hören nun ein paar Gedichte, die andere Orte im Süden thematisieren.
Dort am Bodensee. Als wir einst zur frohen Fahrt uns trafen, dort am Bodensee in Friedrichshafen, als wir uns im hohen Schilf verbargen, dort am Bodensee in Langenargen, als wir in dem selbstgebauten Nachen segelten von Lindau nach Bad Schachen, damals überfiel uns je ein Ahnen, schlimme Zeichen schienen uns zu mahnen. Und von Meersburg schauend in die Weiten sahen wir den Blutrausch künftiger Zeiten. Und so war um die Jahrhundertwende unser Glück am Anfang schon zu Ende. Tübingen oder die Harmonie. Könnt ich so dichten, wie hier alles klug verteilt ist, jedes steht an seiner Stelle, des Dunkel nicht so viel, genügend helle, die Burg, die Brücke und der Straße Zug. Zur Burg hinauf, verborgen nicht zu viel und sichtbar doch nicht alles. Auch die Wellen des Neckars halten Maß, in ihrem Spiel erscheint das Meer schon und zugleich der Quellen Ursprung ist spürbar. So geordnet ist dies alles, einfach und doch reich gegliedert, wie ewiges Gespräch. Darin vermisst man keine Stimme, alles wird erwidert. Zur Brücke spricht die Burg, die Brücke spricht hinab zum Fluss, ins Dunkel spricht das Licht. Auf der Landstraße nach Kempten. Da steigt die Straße, alles wird ein Zug zur Höhe hin. Es steigen Bäume, Wiesen. Das ganze Land erhebt sich wie zum Flug und oben angelangt, welch Staunen, diesen gewaltigen Berg vor sich, der, viel zersprungen, sich dennoch hält, ein trotziger Kristall. Kühn ist er in das Lichtreich vorgedrungen, aus seiner Tiefe rauscht ein Wasserfall. O könnt ich werden, so wie dieses schauen und fiele nicht mehr ab von meinem Blick. Ich stünde fest und schwebte doch im Blauen. So wuchs ich auf zum Berge, Stück für Stück. Ich hätte Wolken, Sterne als Begleiter und schaute weiter, weiter, immer weiter.
Kommen ja auch immer so stilistische Momente vor, wie gerade zuletzt dieses Weiter, Weiter, immer weiter. Das ist so ein bestimmter Bechersound, der auch hier zum Tragen kommt. Mhm. Wortwiederholungen, Parallelismen, so das summt in uns und summt. Das ist so ein Ohrwurm, den ich immer im Kopf habe, seitdem ich das ferne Lied gehört habe. Also es gibt so einen ganz typischen Bechersound, der sich auch in diesen Gedichten zeigt.
Ja, ich meine, das ist ja durchaus typisch, wenn man viel von einem Dichter wie hier liest, dann hat man das irgendwann im Ohr, man weiß dann, wie er so schreibt, ne, vom Ton her. Und dann kann man es natürlich auch nachahmen oder parodieren, wenn man das wollte. Ja, ja, genau. Also diese Gedichte sind halt auch wieder so, es ist wieder dieses Heterogene. Ne? Einerseits am Anfang diese Bodenseefahrt, das ist wieder eine Jugenderinnerung um 1900, sagt er ja. Kommt in Abschied ja auch so eine ähnliche Szene vor. Und da wird dann aufgerufen, das ganze Blut, das noch fließen wird im 20. Jahrhundert. Also auch das, es ist eben nicht diese Schönheit der Heimat nur thematisiert. Also er hält sich selbst nicht an sein eigenes Programm an dieser Stelle, sondern durch das Biografische kommen immer wieder diese ernsten Themen des 20. Jahrhunderts ins Spiel.
Mehrfach, auch vorhin in, glaube eines dieser vorigen Ortsgedichte eben, wo plötzlich in die Idylle diese Vorwegnahme des Grauens, des Schreckens, des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs, der hier in dieser Idylle bricht.
Genau. Und dann kommen wieder ein paar Gedichte mit Idylle. Also Tübingen ist jetzt schön, weil da finde ich schön, dass der Neckar sowohl auf seinen Ursprung verweist, auf die Quelle, als auch auf das Meer, wo er hinfließt. Also auch da sieht man wieder schön, wie so diese verschiedenen Orte und Landschaften eigentlich alle miteinander verbunden sind. Das ist auch alles eins irgendwie in Bechers Wahrnehmung.
Und interessant fällt mir jetzt wieder ein, am Anfang hatten wir dieses eine Gedicht oder die Einleitung, wo er schreibt, euch sagen die Orte vielleicht nicht, aber ihr kennt mich und dadurch seid ihr mit den Orten verbunden. Also dieses Netzwerk, diese ganz vielfältige, weitläufige Verbindung, Verknüpfung zwischen Orten, Menschen, vermittelt durch die Dichterfigur, die hier zum Tragen kommt. Also ein sehr interessantes Verständnis nicht nur von Literatur, sondern auch von Gemeinschaft. Gemeinschaft durch Literatur. Literatur als Gemeinschaftsbildung.
Ja, spannend. Also daraus könnte man ein ganzes Forschungsprojekt wieder machen. Ne? Also diese Art von, ja, wie funktioniert Ort und Heimatdichtung und wie hört das mit Dichtung und der Gemeinschaftsbildung und so, wie hängt das zusammen? Also total spannend eigentlich. Ja, jetzt haben wir noch einen großen Brocken vor uns, nämlich die Donau, die Becher auch wieder sehr ausführlich bedichtet.
Ja, die Donau ist ein großer Fluss.
Braucht ein großes Gedicht.
Braucht ein großes Gedicht.
Die Donau. Wo deine Quellen Donau sind entsprungen, liegt meine Kindheit. Nun ziehe ich hinauf noch einmal und mein Leben strömt verschlungen mit dir herab und endet seinen Lauf. Geboren bist du unter Schwarzwaldtannen in einem immergrünen Dämmerraum und kaum, dass deine Bäche talwärts rannen, umgab dich schon ein hoher Felsensaum. Den Kalk des Juras musstest du durchdringen, du stürztest dich herab gar manches Wehr. Erst in dem Tal bei Donaueschingen wird deiner Wogen Gangart tief und schwer. Das Ulmer Münster ragt ob deinem Fließen, und dennoch ist's, als ragte er der Strom viel höher, denn er türmt gleich einem Riesen in seinem Weiterfließen Dom auf Dom. Du scheinst dich nun im Schilfe zu verstecken, als lauschtest du dort einem Vogellied und lässt von Weidenbüschen dich bedecken im Donaumoos und in dem Donauried. Erzählt dir Ingolstadt von alten Sagen und ruft dir zu, O Strom, fließ nicht so schnell! Es ziehen schwere Frachten, leicht getragen, vorüber an dem römischen Kastell. Ihr Wasserwerke, Schiffe, Brücken, Fähren, als würde so auf seiner Wanderschaft der Strom sich selber seinen Sinn erklären und neuen Strom zeugt seine Wasserkraft. Und wieder strömt er zwischen Felsenengen, Es taucht in ihn kristallisches Gestein, herabgesandt von fernen Gletscherhängen, gehen viele Flüsse machtvoll in ihn ein. Da singt das Zauberlied der Donauwellen vorüber an dem sagenhaften Wien, als wären viele Grüße zu bestellen, hört ihr den Walzer klingend weiterziehen. Vermag kein Ufer mehr den Strom zu dämmen, der mitzufließen lockt das Wiesengrün und bildet in dem weiten Überschwemmen ein Inselreich, der Strom selbst möchte blühen. Und stolz fließt er, sein Lauf ist wohl geraten, die pfeilerreichen Brücken schmücken ihn. Vor seinem Ansturm weichen die Karpaten, der schönen blauen Donaumelodien ertönen ihn zum Preise von den Schiffen und nächtlich wie bereitend ihm ein Fest, das seine Wogen wie kristallgeschliffen Lichtwunder spiegeln, leuchtet Budapest. Noch einmal, wie um dich hindurch zu fragen, zum Meer strömst du gewunden, schlägst entzwei die Felsensperren, die bedrohlich ragen, und breitest dich herab zur Walachei. Du kannst den Salzgeschmack des Meeres kosten, es mischt sich dein Geröll mit Meeressand. Dann biegt der Strom bei Galatz ab nach Osten und wird bei Tulcha weites Deltaland. Von deinem Laufe wollte ich berichten, dein strömend Leben dien mir als Vergleich. Durch Felsenengen tratst du in die lichten Meerfernen ein, o Strömung wechselreich. Bist du den Zugang dir zum Meer erzwungen, welch eines Schicksals strömender Verlauf. Wo deine Quellen Donau sind entsprungen, liegt meine Kindheit. Nun zog ich hinauf, noch einmal, und ich kam herabgefahren und sah Germanendörfer, Römerwall, sah Hunnenzug und Sturm der Janitscharen, sah großer, reiche, blutigen Zerfall. Es windet sich der Strom durch Völkerwirren und aufgeschreckt durch Spitzenhörnerklang. Durch Rossgestampfe und durch Räderklirren sah ich, im Kampf um einen Übergang, sich Heere streiten, die Geschütze krachten, Holzbrücken schwankten, die man eilends schlug, heimkehrend aus den großen Völkerschlachten, stromabwärts trieb ein langer Leichenzug. O Strom, verwandt den Wolken, die nicht halten in ihrem Flug. Jahrtausende ziehen mit, doch manchmal dringt durch seine Wellenfalten die Zeit herauf, die in die Tiefe glitt. Dann scheint er in sich selber zu versinken und fließt zurück in die versunkene Zeit. Er sieht dem Spiel der Wellen zu, die blinken, und staunt, wie Welle sich an Welle reiht. O Strombild, werde ich dein Bild ergänzen mit neuen Farben, und wird dies mein Bild die alten Bilder herrlich überglänzen? Ich sehe dich, ein strömendes Gefild, darin der Träume viel zusammenfließen, und so wie Inn und Isa, Lech und Theis, um deinen ewigen Zug sich anzuschließen, herniederwandern aus Geröll und Eis, so strömen dir in einendem Verlangen die Völker zu. Und sieh, dein Stromband trägt die Träume fort, durch Felsenengen zwangen sie sich hindurch, um alsbald, sturmbewegt, in kühnem Schwung nach Osten abzubiegen. Dort mündet er, der heilige Völkertraum. Die Donau aber sinkt von neuen Siegen und strömt in einem freien Donauraum.
Das ist ein faszinierendes Gedicht irgendwie. Gerade die Donau, eben der große Fluss. Wenn man zuhört, hat man fast so das Gefühl, man kann auf einem Schiff mitreisen vom Schwarzwald ins Schwarze Meer. Dieses, auch als literarisches Motiv, ist ein großer Fluss immer sehr attraktiv. Gerade die Donau spielt ja in der Kultur, in der Literatur, in der Musik eine große Rolle. Bei Elias Canetti, wenn man beispielsweise an die österreichische Literatur denkt, dieser lange, lange Fluss, der viele Zeiten erlebt hat, der durch viele Länder, durch viele Kulturen fließt, der einen langen, langen Weg hinter sich hat. Und das scheint Becher sehr fasziniert zu haben, dieses Bild.
Offensichtlich, ja. Ich finde halt interessant, weil die Donau ist ja so stark auch mit Österreich und dem österreichischen Kaisertum verbunden. Das ist spannend, weil das auch bei Becher mehrfach ja aufblitzt, diese interessante Identifikation irgendwie mit diesem österreichischen Kaiserreich, ne, von der Herkunft her, weil München zwar natürlich dialektal nah an Österreich ist, aber eben doch zum deutschen Kaiserreich gehört. Also das ist irgendwie faszinierend, dass es da so ein Interesse am benachbarten Kaiserreich irgendwie gibt, für das die Donau so eine große Rolle spielt. Ich habe mich auch gefragt, ob Becher sich da auch in diesen Donauverlauf sehr schön selber wieder einschreibt, weil einerseits kommt die aus dem Schwarzwald und Becher kommt nicht aus dem Schwarzwald, aber er hat ja mit dem Schwarzwald eine sehr starke Verbindung, Stichwort Urach, ja, also das heißt, irgendwie da verortet er sich und dann fließt die Donau halt so durch, naja, nach Richtung Osten rüber, ne, wo er sich dann irgendwie auch zu Hause fühlt und landet dann da irgendwo, ja, in Rumänien, ne, so, wo wir auch wissen, wo er dann eben als Minister hingekommen ist, also das ist irgendwie, ich frage mich, ob das so ein bisschen auch so seinen Lebensverlauf so ein bisschen zumindest grob irgendwie nachvollziehen lässt, ob er da so mitschiffert.
Durchaus, das kann man sich so vorstellen. Eben, Orte haben ja dieses faszinierende Phänomen der semantischen Skalierung, könnte man vielleicht sagen. Donau, ja, ist ein Fluss, erst einmal. Dann, was ist Donau noch? Wie du sagtest, eben, man verbindet mit der Donau die österreichisch-ungarische Monarchie als Geschichte, da hängt einfach viel dran und an Orten hängt immer viel dran. Und indem man Ortsnamen nennt, lässt man das immer aufklingen. Und wenn man große Ortsnamen nennt, wie zum Beispiel die Donau, dann kommt eben sehr, sehr viel Inhalt mit auf, der dann da ist, der dann eben hier überschrieben wird, umschrieben, unterschrieben, das eigene Leben wird dann plötzlich parallelisiert mit einem größeren Zusammenhang, mit einem kleineren Zusammenhang. Das ist das Spannende, was man mit konkreten Ortsbezügen in Literatur machen kann.
Ja, und er schleppt ja diese ganze Geschichte auch wieder mit, das wird ja auch hier angedeutet, die ganzen Völker und die Schlachten, die da stattgefunden haben, das wird ja alles so, ne, Hundendörfer und Germanen und Römerwall und was da so alles ist, also diese Tausenden von Jahren, die da in Geschichte drin sind, auch das schleppt er mit, der Donauwalzer kommt vor, all diese Dinge, also auch Dichtung ist mit der Donau verbunden, Kunst, also das, glaube ich, das sind alles so Sachen, die er da aufruft und die wahrscheinlich genau dieses Motiv für ihn so attraktiv machen.
Ja, gerade die Formulierung schleppt er mit, gefällt mir sehr gut, wie du gerade gesagt hast, weil ich glaube, es ist mehr als das, dass es nur da ist und symbolisiert im Ort, sondern eben diese Orte schleppen mit, die schleppen Geschichte mit, die schleppen Inhalt mit und es kann zum Teil eben auch so überwältigend werden, dass es, ich glaube, ja, die Formulierung des Mitschleppens von Geschichte, von Kultur, das charakterisiert sehr schön symbolisierte Orte, symbolische Orte.
Ja, und insofern ist es interessant, weil wenn die Donau jetzt so ein bisschen sich Richtung Osten und Norden bewegt, dann ist das ja irgendwie auch der Weg, den Becher genommen hat. Ja, er sitzt ja dann eben in der DDR und findet dann eben auch so ein paar neue Gegenden. Also man sieht in dem Band, der Schwerpunkt ist ganz klar süddeutsch, aber es gibt immerhin auch ein paar Gedichte über Norddeutschland beziehungsweise eben über das östliche Norddeutschland, wo Becher sich tatsächlich auch aufgehalten hat.
Das ist die Überraschung eigentlich, dass es in diesem sehr süddeutsch fokussierten Band Gedichte gibt, die sich mit nördlichen Orten beschäftigen, ganz konkret Ahrenshoop. Mhm. Das ist an der Ostsee, glaube ich.
Genau, und eben einer der Orte, die eben auch wie Bazzaro von Berlin aus gut erreichbar waren und insofern auch Orte, wo Becher Urlaub gemacht hat, ne, als Minister oder Kulturpolitiker. Ahrenshoop ist aber natürlich auch interessant, weil es da seit dem späten 19. Jahrhundert ja diese Künstlerkolonie gibt und die gibt es ja bis heute. Und ich glaube, das ist auch nochmal etwas, was vielleicht so auch wieder mitschwingt, so als Geschichte des Ortes.
Also springen wir nach Ahrenshoop.
Auf dem Weg nach Ahrenshoop. 1. Kirche in Wusterhausen. So hoch gestiegen ist das Kirchendach und wie ein steiler Teppich hingebreitet, als dächt es so schräg darüber nach, dass Gott dereinst zur Erde niederschreitet. Und festgefügt ist das Gebälk und kann Jahrhunderte auf Gottes Ankunft warten. Nur das Gemäuer, wartend in dem harten, verhärmten Grau, es bröckelt dann und wann. 2. Aussicht auf den See bei Krakow. Hochragend sind die Dächer aufgestellt, als wollten sie den See hoch überragen. Und auch die Mühle, die nicht innehält, am Hügel dort mit ihrem Flügel schlagen, will uns den Blick verstellen, dass wir ihn den See nicht sehen in seinem blauen Schweben. Dann aber knien sie alle vor ihn hin, die Dächer und die Mühle, und erheben sich höher noch in ihrem Niederknien, als blickten sie tief in den See hinein. Die Stadt versinkt in einem blauen Schein. 3. Die Mühle Kroppelin. Es steht eine Mühle hoch über der Stadt. Goldene Flügel die Mühle hat. Sie schwebt versonnen im Abendschein und träumt mit den Flügeln ins Land hinein. Hoch über der Stadt eine Mühle steht und ihre Flügel die Mühle dreht. Kaum, dass sich ein Flügel zur Erde neigt, schon steigt er wieder empor und zeigt, sie zeigen zur Erde, dort wächst das Brot. Lasst wachsen das Brot und endet die Not. Sie deuten empor, dort wächst das Licht und Erde und Himmel verlassen euch nicht. Es war eine Mühle, die stille stand. Da ragt ein Kreuz über Stadt und Land. Es ist ein Kreuz, das Flügel hat. Es steht eine Mühle hoch über der Stadt. Arnshoop 1. Vom Meereshimmel wehend überdacht und von der Gärten buntem Blühen umlacht, der Häuser Kleinod. Wie ein Märchenschatz steht jedes still an seinem stillen Platz. Ein Wipfelwunder. Wie ein Götterhain ein fernes Dunkelgrün lockt dich Land ein. Es ragt der Wald in ungebrochener Kraft und urwaldhaft ragt er und rätselhaft. Wie hinversunken in dem Pfarrenkraut bist du umraunt von einem Urwaldlaut. Ein Vogelruf tut ein Geheimnis kund, ein heller Flötenton auf Dämmergrund. Verwelktes flüstert, welkes Laub liegt dicht, du strebst der Lichtung zu, es werde Licht. Da stürzt der Wald, es ringt das Meer um ihn, Meer bricht herein, uralte Stämme knien. Und wieder blickst du sinnend übers Meer, bis alles dich durchfragt, wohin, woher. Und Waldung bist du und bist Wellengang, die Stille rauscht, ein schwermutvoller Klang. Arnshoop 2. Auf jedem Weg kommt uns entgegen allabendlich ein stiller Wind. Es streift ein kühler Abendsegen die Felder, die im Reifen sind. Und lässt die Wipfel sich verneigen und mit den Zweigen niederknien. Da glänzt der Mond schon, um mit Schweigen glanzvoll die Welt zu überziehen. Noch ist's, als ob im Winde spreche ein Toter, bis der Wind sich legt und auf des Meeres Silberfläche ein Segel steht, wie unbewegt, und träumt von einem fernen Winde. Des Totenstimme ist verstummt. Hoch in dem Wipfel einer Linde ein Mückenschwarm sein Tanzlied summt.
Ja, Arnshoop führt in den Norden, eben nimmt sicher auch hier wieder Bezug auf seine Geschichte als Künstlerkolonie, als Malerkolonie ab dem späten 19. Jahrhundert, wie du gesagt hast. Und dann eben durch das ganze 20. Jahrhundert ist Arnshoop immer eng mit Musik, mit Literatur, mit Malerei, mit bildender Kunst verknüpft, hat dadurch natürlich eine Bekanntheit. Und es ist vielleicht wirklich eines der wenigen Texte in diesem Band Schöne deutsche Heimat, die nicht im Süden verortet sind.
Ja, also das fällt auf. Ich finde auch interessant, die Dichtung ist auch anders. Also ich finde, es ist nicht so angereichert mit irgendwelchen historischen Dingen oder biografischen Dingen, sondern das ist, kommt mir eher vor, eben als wie eben diese Maler, die dort waren und dann irgendwie die Mallandschaft gemalt haben. So kommt mir das vor. Ne? Da ist eine Kirche, da schreibe ich mal ein Gedicht drüber. Und dann ist da der See, den kann man aber kaum erkennen, da schreibe ich auch wieder ein Gedicht drüber.
Also eine Mühle, eben das hat so einen Abbildcharakter.
Richtig, das kommt mir eher vor wie so ein impressionistischer Maler, der durch die Gegend läuft und da mal so ein bisschen das Meer und die Landschaft da malt. So dichtet er hier.
Ja, das ist total interessant. Ja, so ein Abbilden von Landschaft, eben impressionistische Malerei. Das kann man sich wirklich hier gut vorstellen, so als produktives Programm für diese Gedichte.
Ja, und das ist irgendwie interessant, also weil man einerseits sagen kann, frage ich mich, wie kommt das? Ne? Also hat Becher keinen Bezug zu diesem Ort, da fällt ihm nichts anderes ein, aber will trotzdem weiter Heimatgedichte auch in dieser Gegend schreiben. Das wäre jetzt natürlich die eine Möglichkeit, was deuten kann. Oder man kann sagen, ja, irgendwie passt es vielleicht auch zu diesem Ort. Aber das ist interessant, dass das jetzt so abweicht, auch von diesen Süddeutschland-Gedichten, die ja doch ganz anders einfach vom Sound auch sind.
Ja.
Die sind hügeliger, da ist mehr drin, hier ist alles flacher. Also irgendwie die inhaltliche Flachheit bildet doch die Landschaft ab.
Es ist ja auch flach dort, genau. Da gibt es ja auch keine Berge an der Ostsee.
Genau, deswegen muss man über die Mühlen und die Kirchendächer dichten, weil das so die Höhepunkte sind. Und dann wird es eben auch wieder biblisch. Dann kommt wieder dieses Es werde Licht. Und auch dieser Verweis des Kirchendach, da denkt er dann darüber nach, wie das gibt es einen Verweis auf Gott, der dann vorkommt. Also das ist irgendwie interessant. Das ist so ein bisschen sehr impressionistisch irgendwie vom Stil her.
Ja, ja. Auch interessant jetzt die Beobachtung, dass sich diese wenigen Gedichte, die sich auf nördliche Orte und Landschaften beziehen, auch stilistisch ganz anders sind als die, die im süddeutschen Raum spielen. Hm.
Ja, was machen wir denn jetzt daraus? Also haben wir ein Fazit zu Bechers Heimatdichtung?
Ein Fazit zu Bechers Heimatdichtung? Ja, ich glaube schon. Also ich würde sagen, diese Heimatgedichte nehmen deutlich Bezug auf den Süden. Das ist ein Aspekt, das deshalb, weil sie damit Bezug nehmen auf Bechers Autobiografie. Damit spielen sie an auf ihm vertraute Orte. Dann passen sie sehr gut in die Zeit. Wir sind hier in den 1950er Jahren. Wir sind wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wirtschaftswunder wäre eigentlich ein Stichwort, das so für die DDR vielleicht nicht anwendbar ist, aber auf jeden Fall die Aufbruchsstimmung, die spielt eine wichtige Rolle. Jetzt machen wir alles anders, jetzt wird alles neu, jetzt wird alles besser. Daher auch diese Betonung des Schönheitsbegriffs, schöne Orte, schöne Landschaft, schöne Gedanken, also diese Feier der Schönheit, die spielt eine Rolle, die auch wieder rückwärts gewandt ist. Also man blickt auf die Zeit vor dem Nationalsozialismus, vor dem Zweiten Weltkrieg. Also man blickt auf Zeiten zurück, in denen alles noch irgendwie gut war, so könnte man sagen. Daher ja auch in den Texten und in den Bildern die Darstellung einer schönen Landschaft, einer idyllischen Landschaft, einer vielleicht sogar noch romantischen Landschaft. Das wären so ein paar Punkte, die ich in einem Fazit nennen möchte.
Ja, aber eben auch in der geschichtsträchtigen oft. Ne? Also das ist, glaube ich, schon wichtig, was ist da alles schon passiert und an was für Dinge erinnert das alles. Und das ist irgendwie schon ganz interessant, dass Becher eben jetzt hier sich aufgefordert fühlt, von der Landschaft, von den Orten darüber zu dichten und damit irgendwie denen ein Denkmal zu setzen. Das ist irgendwie... Es ist interessant, dass das so im Alterswerk dann so wichtig wird, irgendwie zu sagen, jetzt setze ich meiner Heimat ein Denkmal und bedichte so viele Orte, wie möglich ist, wie ich halt schaffe. Ne?
Ja. Ja, und die Landschaft wird zu einem Protagonisten. Das, glaube ich, ist auch sehr wichtig. Landschaft wird zu einer Figur, zu einer literarischen Figur, die tut was, die sagt was, die fordert mich als Dichter auf, über sie zu schreiben. Dadurch setzt er ein Denkmal und dadurch macht er sie schöner. Also das ist interessant. Landschaft ist nicht nur Gegenstand der Schilderung, sondern Landschaft ist Protagonist im Text.
Mhm. Mhm. Ja. Also das ist ein interessantes poetologisches Konzept wieder. Ne? Warum dichtet man eigentlich und worüber und so weiter? Und das ist jetzt hier irgendwie das Programm. Aber eben kein direkt politisches Programm, anders als wir es bei den Liedern haben. Hier geht es nicht darum, die Jugend irgendwie zu erreichen und der neues Verständnis und so weiter zu vermitteln. Darum geht es nicht, sondern das ist höchstens implizit irgendwie Teil des Programms. Aber eigentlich auf der Oberfläche geht es um was anderes, ne? Um Schaffung von Gemeinschaft über die gemeinsame Heimat, sowas in dieser Richtung.
Das hat mich durchaus überrascht. Ich hätte erwartet, dass dieses politische Programm gerade des geeinten Deutschlands, das Becher immer sehr stark gemacht hat, zum Beispiel in der Nationalhymne für die DDR, dass das hier auch zum Tragen kommt, aber das kommt nur sehr unterschwellig, sehr indirekt. Man muss schon danach suchen und man muss es sehen wollen. Es drängt sich nicht auf, würde ich sagen. Das hat mich eigentlich überrascht, wie scheinbar oberflächlich diese Gedichte bleiben.
Mhm. Ja, genau. Also sie machen ein gesamtdeutsches Programm, das ist wichtig und das ist natürlich auch eine Ansage, aber darüber hinaus geht es eben nicht.
Ja. Wunderbar. Wir haben heute den Neujahrstag. Heute ist ja ein Tag für schöne Dinge, für Schönes eigentlich, für Vorsätze, für gute Vorsätze für die Zukunft, eigentlich ein sehr zukunftsgewandter
Tag. Man kann sich jetzt vornehmen, nach Urach zu fahren und zum Schäffler-Tanz. Das wären doch schöne Vorsätze, die man sich jetzt machen könnte.
Fürs Jahr 2026, was jetzt eigentlich, ja, es sind Anregungen für Unternehmungen in diesem Jahr und für Reisen, für Tätigkeiten.
Also unsere Tourismusfolge heute.
Das war heute unsere Tourismusfolge in Wieder anders, der Johannes Becher-Podcast. Ja, das kann man fast so sagen, das war die Tourismusfolge. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute, wünschen weiterhin ein frohes neues Jahr. Toni Bernhard
und Christine Eichhorn. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhard.